Touchdown Duisburg, der Rhein-Fire-Podcast von Radio Duisburg mit Julia Wegner.
Willkommen zurück bei Touchdown Duisburg. Ich bin Julia Wegner und seit einigen Wochen wird auf europäischer Ebene wieder Football gespielt. Die neue Football-Saison läuft, die AFLE und die EFA sind gestartet und nach Monaten voller Diskussionen gibt es jetzt endlich das Wichtigste, Football auf dem Feld. Deswegen gucken wir uns heute mal an, wie beide Ligen gestartet sind und sich bis jetzt so präsentieren und auch wie die ganz neuen Teams sich so machen. Und dann geht es natürlich auch noch um die aktuellen Differenzen bei Rhein-Fire. Für die heutige Folge ist daher mein Gast jemand, der aktuell sehr nah dran ist. Marcel Dams ist On-Field-Reporter für das First Down Magazine und erlebt die Spiele direkt am Spielfeldrand.
Herzlich willkommen, Marcel. Schön, dass du heute hier bist. Monatelang wurde ja über Ligen und Spielpläne und Strukturen gesprochen und diskutiert. Jetzt laufen endlich die ersten Spiele im europäischen Football. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue ich mich sehr drüber. Wie fühlt es sich an, die ersten Spiele? Jetzt haben wir ein paar Spiele in Duisburg gesehen und ich sag mal, vor allem mit dem Geplänkel, was da zu Saisonbeginn direkt gelaufen ist, musste man schon sehen. Ich habe so ein bisschen hinter den Kulissen die einzelnen Mitarbeiter gesehen, den Staff, die Spieler, Verantwortliche. Es war sehr viel, Erleichterung in den Augen zu sehen und sehr viel Vorfreude auf das, was jetzt in den nächsten Wochen so kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich in den ersten Spielen gesehen habe, auch von der Seitenlinie aus, was die Spieler im Warm-up gemacht haben, ist es eine qualitative Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr, was die Mannschaftszusammenstellung angeht. Mhm. Es ist einfach wieder schön, da zu sein und viele der bekannten Gesichter zu sehen. Leider nicht mehr alle, wenn man sich so die Zuschauerzahlen anschaut.
Ja, das wäre nämlich auch mein nächster Punkt. Also diese Erleichterung, von der du gesprochen hast, die konnte ich auf jeden Fall auch in sehr, sehr vielen Gesichtern sehen und einfach die Freude auch der Fans im Stadion wieder da zu sein. Da muss man aber sagen, die Ränge sind ein bisschen leerer als letztes Jahr oder letzte Saison. Also während wir 2025 so, ich sag mal, im Schnitt zwischen 8.000 und 10.000 Fans bei Rhein-Fire jetzt im Stadion hatten, waren es bis jetzt knapp unter 5.000 nur. Ich glaube 4.200 oder 4.600 oder so waren es um den Dreh. Also die Stimmung an sich ist schon gut und die ist auch da, aber man merkt trotzdem, dass es weniger ist irgendwie. Wie hast du die Stimmung jetzt so bei den ersten Spielen wahrgenommen?
Gemischt. Wenn man sich vors Stadion gestellt hat, war es natürlich schon eine ganz andere Situation als in den letzten Jahren. Power Party deutlich kleiner, keine Live-Bands mehr, keine Live-Acts in dem Sinne. Beim ersten Spiel auch keine Tanzanlagen der Pyromaniacs oder Flight Crew vorm Stadion, was natürlich für viele Fans eine gewisse Enttäuschung ist, was aber vielleicht auch der aktuellen Situation, um die ja viel gesprochen wird, auch geschuldet ist. Wenn man dann aber ins Stadion reingeht, während des Spiels merkt man es halt nur, dass der Lautstärkepegel an sich ein bisschen geringer ist, aber die eigentliche Stimmung ist halt immer noch da. Also die, ich nenne es jetzt mal positiv, Verrückten, die da ins Stadion gehen, sich da wirklich Wochenende für Wochenende teilweise auch, so wie wir, auf die Brathähnchenseite setzen und da wirklich in der absolut brütenden Hitze die Spiele sich angucken. Der Party-Effekt ist einfach immer noch da und ich hoffe einfach, dass jetzt, sag ich mal, der Effekt auch wieder ein bisschen mehr darauf einschlägt, dass wieder mehr Zuschauer ins Stadion kommen werden.
Ja, ich glaube, dass einige vielleicht noch ein bisschen verunsichert oder abgeschreckt auch sind, weil so viel Chaos jetzt die letzten Monate war. Also nachdem es ja letztes Jahr komplett implodiert ist, die ganze Geschichte rund um die ELF und so weiter, war es ja wirklich bis zuletzt, waren wir uns nicht so wirklich sicher, finden die Spiele tatsächlich statt. Also auch wir hier haben gesagt, ich mit meinem Kollegen Fossi zusammen, wir glauben erst dran, wenn wir im Stadion beim Spiel sitzen und tatsächlich der erste Ball fliegt. Ich meine, ist jetzt mittlerweile passiert, aber trotzdem ist da, glaube ich, so eine gewisse Unsicherheit dabei, irgendwie bei den Leuten, oder?
Mhm. Den Eindruck kann ich voll und ganz teilen. Und jetzt müssen wir noch dazu sagen, wir sind ja sogar noch eine Woche später gestartet als die meisten anderen Teams, weil wir die erste Woche eine Bye hatten. 100%. Die ganze Situation, dieses ganze Chaos nach dem Ausscheiden aus der ELF, dann eine Abspaltung der EFA, dann wieder aus der EFA eine Abspaltung zu einer AFLE und einer EFA. Dann munkelte man, dass zwischendurch wieder beide, sag ich mal, neu gegründeten Ligen sich dann doch wieder so ein bisschen ja, ich sag mal, angebandelt haben, wollen wir nicht doch vielleicht uns nochmal zusammenraufen. Am Ende des Tages haben wir jetzt das Konstrukt, wie es da ist, zwei verschiedene Ligen. Ist das aus sportlicher Sicht sinnvoll? Wahrscheinlich nicht, wenn ich das jetzt so aus Fanbrille betrachte. Mhm. Weil es auch da ein gewisses Leistungsgefälle gibt. Und das war schon ein bisschen vorab zu sehen, aber nicht zwingend, ja, so wie es jetzt, sag ich mal, gekommen ist. Es gibt immer wieder verschiedene Gründe, die dahinter stecken, mit Teams, die vielleicht noch nicht ihre A-Spots besetzt haben, aus Grund XYZ vielleicht noch keine Visa oder. Aber ich glaube tatsächlich, dass man jetzt wieder so ein bisschen einen positiven Weg einschlägt. Klammern wir die aktuellen Situationen mal oder die aktuellen Ereignisse mal aus. Da werden wir, glaube ich, nachher nochmal drauf eingehen, ganz kurz. Ich glaube, wenn man das jetzt mal so ein bisschen ausklammert, muss man den Fan einfach wieder ein bisschen abholen. Und das, was die zum Beispiel AFLE sich ganz groß auf die Fahne geschrieben hat, eine Transparenz zu fordern, das ist, glaube ich, so ein Teil, der vielen Fans über die Offseason sehr in der Magengrube lag, denn diese, ich sag mal, propagierte Transparenz ist am Ende des Tages nicht wirklich da gewesen. Wenig Kommunikation, wenig Werbung. Klar, weil bis zum Schluss unklar war, wie du schon sagst, spielt man nicht oder wie spielt man. Mhm. Ich glaube, das war so ein Stück weit der Auslöser für viele Fans, jetzt erstmal zu sagen, wir sind uns unsicher, dann später Spielplan. Dann natürlich kurzfristig hast du vielleicht auch andere Sachen, die du schon geplant hast. Dann fehlt das einfach.
Klar, irgendwie auch Sommerurlaub, ne, wenn dann Sommerferien sind, die üblichen Sachen. Aber du sprichst da einen super Punkt an, zum einen mit der Transparenz, zum anderen einfach mit den beiden Ligen. Also wir haben jetzt nun mal zwei professionelle Ligen, die beide irgendwie versuchen, sich zu etablieren. Und genau da wollen wir jetzt auch einmal drüber reden, wie die sich bis jetzt so gemacht haben. Weil die hatten ja jetzt schon ein paar Spiele. Bevor wir auf einzelne Punkte wie Transparenz und ausgeglichene Liga eingehen, was hast du für einen Gesamteindruck von beiden Ligen? Was machen die für einen Job so bis jetzt?
Ah, durchwachsen. Also ich glaube, dafür bräuchte man eigentlich mal eine Kiste Bier und einen Abend, wo man sich mal ganz in Ruhe über dieses Thema auseinandersetzen könnte. Wenn man es mal versucht, ein bisschen zu komprimieren, würde ich sagen, beide Ligen haben ihre Stärken und Schwächen. Ich sag mal, die Stärke der EFA, damit würde ich mal starten, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht die Liga ist, die ich am meisten verfolge, würde ich sagen, ist die Ausgeglichenheit der Teams. Auch da gibt es natürlich Ergebnisse, die schon ein bisschen drastischer ausfallen, sage ich mal vorsichtig. Jetzt als Rhein-Fan kann man natürlich immer vorweg sagen, so auch ein Yasir Raji freut sich natürlich über jedes Ergebnis, was die Galaxy betrifft, weil bis jetzt sehen die ja nicht so stark aus mit 1-3. Aber die Favoriten, die man so am Anfang der Saison so auf dem Schirm hatte, die Ravens und Storm, die marschieren schon vorneweg mit jeweils 4-0. Die Musketeers mit 3-1 schon knapp dahinter, die Galaxy und dann ich sag mal mit 1-3. Danach hast du die Raiders Tirol und die Prague Lions. Meiner Meinung nach beide sogar Teams, die man in Anführungsstrichen so schlecht von den Standings her nicht erwarten würde. Prague ja in der letzten Saison noch zumindest mit um die Playoffs gekämpft und die Raiders. Man munkelt das oder man sagt immer eins der größten deutschen oder europäischen Trainertalente mit Juan Fatah, der da das Ruder dieses Jahr übernommen hat, ist vielleicht in der Liga die größte Enttäuschung, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken, was die reinen Ergebnisse anbetrifft.
Okay. Ja, ich habe also bei Prag habe ich so das Gefühl, wenn ich auf die Ergebnisse gucke, die haben ja schon auch eigentlich immer Punkte erzielt, glaube ich, ne? Jedes Spiel haben aber halt auch sehr viele Gegenpunkte bekommen. Also gefühlt fehlt da einfach in der Defense irgendwie so ein bisschen was. Also deren Offense kann schon, ne? Aber ja, in der Defense mangelt es so ein bisschen. Aber dieses ausgeglichene Liga ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil das war so oft Thema Anfang des Jahres und auch letztes Jahr, dass ja alle Beteiligten, die ELF verlassen haben, gesagt haben, wir möchten Transparenz und wir möchten eine ausgeglichene Liga. Und ich verstehe das auch voll, dass das nicht direkt auf Anhieb funktionieren kann. Also es sind jetzt nun mal neue Teams dazugekommen. In der AFLE sind ja zum Beispiel auch die Paris Lights mit dazugekommen oder das Team aus London. Dass da einfach Zeit gebraucht wird, um in den Groove zu kommen, sich in der Liga zurechtzufinden und auch auf diesem Niveau. Also Rheinfire macht das schon seit Jahren, die sind ein etabliertes Team, die haben auch diese professionelle Erfahrung, würde ich mal sagen, weil das ist ja schon was anderes, ob du, ich sag mal, vor 200 Fans oder 500 Fans irgendwo auf dem Dorf mal einen Football hin und her wirfst oder ob du halt vor 10.000 Leuten im Stadion sitzt und das Ding im Fernsehen übertragen wird. Da würde ich dir zustimmen, da finde ich auch bei der EFA sind die Spielergebnisse so ein bisschen ausgeglichen. nah gewesen, jetzt zumindest am Anfang. Bei der AFLE, wo ja Rheinfeier auch beheimatet ist, gab es jetzt schon so ein paar krassere Dinge. Also alleine jetzt das 49-7 bei Vienna Vikings und gegen Berlin Thunder oder dann natürlich das 35-0 von Rheinfeier gegen die Paris Lights letzte Woche. Aber das ist halt genau der Punkt, ne? Also die müssen sich, glaube ich, erstmal neu einfinden. Glaubst du denn, das wird sich noch verändern oder glaubst du, das zieht sich jetzt so durch?
Wow. Es ist die Frage, was man darauf antworten möchte. Schwierig. Also erstmal gebe ich dir in gefühlt jedem Punkt, den du angesprochen hast, recht. Es sind viele Teams, die sich komplett neu aufgebaut haben. Natürlich stecken da irgendwo Teams hinter. Die London Warriors, die gab es ja schon Jahre davor, nur halt eben in England. Da ist das nationale Level wahrscheinlich nicht so hoch wie hier in Deutschland, in der GFL beispielsweise. Deswegen ist es da auch ein bisschen schwierig zu adaptieren. Und wenn wieder aktuell, jetzt weiß ich gar nicht, ob es jetzt Stand diese Woche immer noch so ist, aber wenn da drei A-Spot-Spieler fehlen, Amerikaner, dann wird es da natürlich schon dünn. Würden die London Warriors das Spiel gegen Rheinfire mit drei A-Spotlern gewinnen? Ich glaube, selbst wenn du Tom Brady, Julian Edelman und jetzt müsste ich noch aus der Defense vielleicht noch Devin McCourty dazusetzen würdest, ich glaube, auch dann würde es sehr, sehr eng werden. Klar, die sind vom Homegrown-Talent, glaube ich, nicht so hoch anzusehen. Ansonsten, die anderen Teams, Paris Lights, kommen ja ein Stück weit aus derselben Ursprungs-Owner-Gruppe der Paris Musketeers. Also auch da ist ja ein gewisses Hintergrundwissen oder generell, da ist ja Football-Wissen ist vorhanden. Es ist jetzt nicht so, dass, ich sage jetzt mal, wir zwei sagen so, wir haben Bock, wir machen jetzt mal eine Football-Mannschaft aus und suchen uns jetzt mal einen Spieler und rufen die mal einfach an. Sondern da steckt schon ein bisschen mehr hinter. Werden die kurzfristig zum Erfolg kommen und damit auch ernsthafte Rivalen werden? Glaube ich nicht. Da muss man dem Ganzen Zeit geben. Die Frage ist, wie viel Zeit geben die Fans allgemein nicht nur dieser Liga, aber auch der EFA. Oder muss es vielleicht sogar Ende der Saison nochmal heißen, wir setzen uns vielleicht doch nochmal an den Tisch, um die beiden Ligen zusammenzubringen. Denn du hast gerade schon angesprochen, viele sehr, sehr einseitige Ergebnisse auch hier wieder. Klar, das 35-0 von Rheinfire habe ich schon ein bisschen angesprochen, wo die Themen herkamen. Verletzung von dem Quarterback der Lights, relativ früh im Spiel, der dann immer wieder rein und raus geworfen wurde. Hätte das die Situation mit ihm verbessert, vielleicht hätte er einen Score erzielt. Möglich, ja. Das glaube ich aber nicht, dass da das Spiel jetzt drastisch sich gedreht hätte.
Bevor wir gleich einmal weiter noch auf den Unterschied oder Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ligen gucken, erzähl du mir bitte und den Leuten, die hier zuhören, einmal gerne, was du eigentlich im Football alles so machst, weil das ist ja nicht dein Hauptberuf und wir hatten ja gerade eben drüber gesprochen, dass wir einmal auch sagen wollen, was eigentlich deine Funktion im Football ist, abgesehen davon, dass du Fan bist.
Ja, also grundsätzlich bin ich erstmal seit 2013 Fan des Sports an sich. Ich bin das erste Mal in den USA bei einem Spiel gewesen, habe da tatsächlich, man mag es kaum glauben, beim ersten Spiel, was ich live gesehen habe, die Patriots gegen die Jets verlieren sehen, in Overtime mit einem Backup-Quarterback. Also schon sehr, sehr spannend. Das heißt, seitdem bin ich irgendwie mit dem Sport so ein bisschen verbunden gewesen, habe mich immer mehr dafür interessiert und vor ein paar Jahren, ich glaube in der ersten Saison von der, ich nenne es mal modernen Rheinfire-Ära, haben wir uns mit ein paar Freunden gesagt, die auch generell ein bisschen Interesse an dem Sport haben, auch mit Fantasy-Football-Ligen agieren. Komm, wir gucken uns mal hier so ein Spiel an, was das so ist. War natürlich im Vergleich erstmal ein bisschen überschaubar zu dem, was man so aus den USA kennt. Da ich aber jetzt auch schon ein paar Spiele dort gesehen habe, muss ich sagen, ja, auch mit dem Tailgating und dem ganzen Pre-Game-Thema, was man bei Rheinfire aufgebaut hat, das war schon sehenswert, absolut. Ich bin eigentlich ein gelernter Kaufmann und arbeite momentan auch bei einem Unternehmen als Einkäufer. Das jetzt auch schon, also ich bin seit 11 Jahren in dem Unternehmen tätig, habe aber immer so ein gewisses Fable, sag ich mal, so für, ich sag mal, ein bisschen Journalismus in der Form gehabt. Habe zwischendurch mal ein paar Artikel für ein Online-Football-Magazin geschrieben, das First Down Magazine, was so ein bisschen den Ursprung aus Italien hat, weil mir generell auch, sagen wir mal, ein bisschen Spaß macht, auf Englisch zu sprechen, zu schreiben. Und parallel habe ich aber auch noch ein bisschen geschrieben für die Seite Football, wo ich auch mittlerweile ein paar ganz gute Bekannte kennengelernt habe. Unter anderem den Stefan Hesseling, der ja auch selber lange gespielt hat und auch selber lange trainiert hat und der jetzt auch viel in Duisburg bei den Rheinfire-Spielen vor Ort ist. Daraus hat sich so ein bisschen etwas entwickelt und zu Saisonbeginn hatte ich bis jetzt mein absolutes Highlight, als ich mit der AFLE zusammengearbeitet habe und fürs erste Heimspiel von Rheinfire auch die On-Field-Reporter-Situation übernommen habe und da dann auch ein paar einzelne Interviews geführt habe. Leider ist mir bei den letzten Interviews das Mikro ausgefallen, sodass die halt nicht veröffentlicht werden konnten, was ich sehr schade fand, weil das waren halt tatsächlich noch recht interessante mit dem Wide Receiver Special Team Coach Mario Schulz und von der Londoner Seite aus Emmanuel Falola, der ja auch mal bei Rheinfire gespielt hat. Meiner Meinung nach waren es ganz gute Interviews, aber das hat leider nicht funktioniert. Ja, aber so hat das im Prinzip ein Rädchen ins andere gegriffen und so habe ich mir im Prinzip meinen eigenen Traum mal erfüllen können, das auch mal so zu machen. Ob das jetzt weiter genutzt wird, wird sich zeigen. Man hat jetzt ein bisschen was umgestellt. Man macht die Interviews jetzt aktuell über den Live-Broadcast mit einem, ich sag mal, mit einem kurzen Video, dass die Coaches dann über Headset dann auch den Ton von der Live-Übertragung hören können. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber es ist halt die Ausrichtung der Liga und ja, da gibt's jetzt an der Stelle kein böses Blut. Es hat mir Spaß gemacht, diesen einen Tag mal so mitzuerleben, auch mal hinter den Kulissen zu arbeiten und wer weiß, wofür es am Ende des Tages gut gewesen ist.
Okay, also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich glaube, es ist auch eine schöne Sache für die Fans, so irgendwie dieses Nahbare auch zu haben. Also wirklich so, wenn du da mit Spielern oder Coaches sprichst, die besser kennenzulernen. Davon lebt der Football ja auch viel, dass man die Namen und die Gesichter dazu kennt und das halt nicht nur irgendwelche Rückennummern sind oder so. Jetzt hast du aber gerade das Wort Übertragungen erwähnt. Und das ist der Punkt, auf den ich gerne als nächstes möchte, weil wir gucken uns immer noch Unterschiede zwischen den Ligen an oder Professionalität, wie die sich so machen aktuell. Und ich habe ein paar der Spiele im Fernsehen gesehen, nicht alle komplett, muss ich ehrlich an der Stelle gestehen. Also ich habe mir natürlich irgendwelche Highlights dann immer angeguckt und Artikel durchgelesen und so, aber ich habe ja auch noch ein anderes Leben. aber habe vor allem zum Beispiel auch das Auftaktspiel der EFA gesehen, Frankfurt gegen die Paris Musketeers. Das war ja doch auch noch sehr knapp und kuschelig dann am Ende mit 21-20 hat ja Paris dann gewonnen. Ich habe das Spiel von zu Hause gesehen im Fernsehen. Wie zufrieden bist du mit den TV- und Fernsehübertragungen bis jetzt?
Grundsätzlich muss ich sagen, ich glaube, man hat nochmal einen kleinen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zu ELF, was die allgemeine Situation. Man hat ja im Prinzip, beide Ligen haben sich ja dann in der Offseason wieder ein bisschen überboten. Ich habe 7 Kameras, nein, ich habe 8, nein, ich habe 8, ich habe 9. War so ein kleiner, naja.
Wer hat die größere Kamera?
Genau, ja, so. Genau. schön umschrieben. ja, also grundsätzlich, da ist, glaube ich, ein bisschen was passiert in positiver Sicht, muss man so sagen. Was die EFA meiner Meinung nach besser macht, es sind beides Ligen, die sich neu gegründet haben, die auch erstmal wieder die Fans ranholen müssen, die das Interesse rankitzeln müssen. Ich glaube, dass das System, was die EFA fährt, da etwas besser ist, weil es erstmal kostenlos ist über den YouTube-Stream oder halt auch, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr stark, dass man die Spiele von einigen deutschen Franchises halt auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehen kann. Hessischer Rundfunk, glaube ich, und Bayerischer.
Bayerischer, ja. Genau. Und ARD-Mediathek.
Genau, auch. Also dazu schon mal wirklich Chapeau, sehr gut. Und auch es ist einfach extrem wichtig, dass diese Sportart weiterhin medial in irgendeiner Form gepusht wird. Ja. Nicht nur die negativen Nachrichten bringen halt auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Man muss auch gucken, dass man endlich mal wieder alles ins Positive bringt. Und das, muss ich sagen, finde ich bei der EFA besser als bei der AFLE. Wobei die Bildqualität der AFLE und auch generell die Social-Media-Beiträge, die dann machen, Instagram-Shorts, die finde ich gut. Also das finde ich qualitativ auch schon wirklich sehr, sehr gut.
Da haben beide, aber hatte ich jetzt das Gefühl, die letzten Wochen und Monate, beide Ligen echt einen Step nach vorne gemacht, was Social-Media-Content angeht. Also von der Art her, wie die Videos und Beiträge gemacht sind. Da an der Stelle großes Lob an die EFA für die Kooperation mit den Tierheimen. Das ist eine super Sache, die da gemacht wird und das ist, genauso holst du die Leute ja auch ins Boot. Ne? Also du machst es ein bisschen, ziehst süß und lustig auf und sagst, guck mal hier, wir haben hier, weiß ich nicht, Frieda oder weiß schon gar nicht, Monaco heißt der eine Hund und so, der die Spiele dann vorher orakelt und vorhersagt, ja. Und unterstützen dann auch noch einen guten Zweck. Finde ich sehr gut. Ansonsten würde ich jeden Punkt, den du so gesagt hast, auch unterschreiben. Bei mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen bei den EFA-Übertragungen, gerade bei dem ersten Spiel hatte ich schon echt das Gefühl, dass die Kameras oder dass die Bildqualität manchmal so ein bisschen 1900 Knäckebrot war irgendwie. Also ich habe dann erst überlegt, ob es mein Internet zu Hause irgendwie ist, aber dann habe ich mit ein paar Kollegen gesprochen und die haben alle gesagt, die hatten auch nicht ganz so, also nicht so ein Bild, wie man es in 2026 erwarten würde, sondern eher halt wirklich so Anfang 2000er, Ende 90er Jahre so ein Bild. Fand ich ein bisschen schade dafür, dass ja vorher, ne, mit, ich habe die größte Kamera angegeben wurde. Und diese Preisgeschichte ist ein sehr wichtiger Punkt in meinen Augen tatsächlich, weil ich verstehe, dass wir in Europa in dieser Sportart einfach nicht mal ansatzweise so viel Geld zur Verfügung haben, wie eine NFL das zum Beispiel hat. Keine Frage. Aber du kriegst ja Leute in erster Linie erstmal nur oder so richtig viele Leute in diesen Sport oder noch mehr Menschen, wenn es halt frei verfügbar ist. Ganz simpel. Also weil gerade Leute, die vielleicht ein bisschen Interesse haben, aber jetzt auch noch nicht so richtig Fan sind, die holen sich ja kein Abo dafür, wenn sie den Sport nicht richtig kennen. Heißt, die gucken dann schon mal nur EFA und nicht AFLE. Wahrscheinlich, ne? Weil wie du gesagt hast, also für alle, die es hier nicht wissen, die EFA überträgt jedes Spiel live auf YouTube auf deren Kanal und die Spiele von Frankfurt Galaxy und von den Munich Ravens übertragen sie im Öffentlich-Rechtlichen, also wie Marcel gerade gesagt hat, beim Hessischen und Bayerischen Rundfunk und in der ARD-Mediathek. Und die AFLE, die hat ja so ein Abo-System entwickelt und zwar folgende Sache. Also das Top-Spiel der Woche läuft bei Sport 1 im Free-TV. Das kann man dann tatsächlich umsonst gucken. Das finde ich auch schon mal sehr gut. Also das ist ja wirklich ein guter Ansatz. Der Rest läuft aber nur eben über dieses Streaming-Angebot AFLE Plus. Und da gibt es folgende Preise, nämlich 2,99 Euro pro Spiel, 14,99 Euro im Monat oder 50 Euro für die Saison. Es gibt auch noch ein paar Zwischenstufen und so, aber ich habe jetzt mal die wichtigsten aufgeschrieben und genannt. Und das ist halt... Also habe ich Lust, 15 Euro jedes Mal im Monat zu zahlen, wenn es in der anderen Liga umsonst läuft? Also klar, wenn mein Team jetzt Rheinfeier ist in der AFLE und die möchte ich gucken, also bist ja irgendwie genötigt, wieder Geld zu zahlen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob die Ligen professionell genug sind und groß genug sind, als dass man sich das unbedingt erlauben könnte. Weißt du, was ich meine?
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Das, also positiv muss man der AFLE natürlich gegenüberhalten. Die sind meiner Meinung nach günstiger als der alte Anbieter, der ja über The Zone mit der ELF gelaufen ist. Ich meine, der lag ja, glaube ich, sogar bei 80 Euro im Jahr oder so. Mhm. Oder sogar noch mehr.
Ja.
Erstmal ein guter Schritt. Ja. Dennoch, da auch wieder der Vergleich zur EFA. Die EFA macht es halt kostenlos. Kann man im ersten Jahr, sollte man meiner Meinung nach im ersten Jahr auch als Risiko für ein Unternehmen, was ja die EFA dann am Ende des Tages auch ist, machen, weil du damit einfach mehr Kunden locken und binden kannst. So, ob du danach noch auf so ein Preismodell wie die AFLE umsteigst, ist dir dann selbst überlassen. Aber erstmal musst du gucken, dass du die Fans dazu nötigst, das Spiel zu gucken. Und jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Es ist kostenlos. Also geh nicht ins Schwimmbad, guck dir das Spiel an. So nach dem Motto, ne?
Ja, genau das nämlich. Ich hatte, was mir bei dem ersten Spiel, was ich gerade erwähnt hatte, hier Frankfurt gegen Musketeers aufgefallen war, ich habe mir mal so ein bisschen die Refs angeguckt, die Referees und auch den Whitehead und wie die da so agieren, weil da gab es ja jetzt auch ganz viele Umstellungen, neue Leute, alte Leute, die wieder gewechselt sind und weiß ich nicht was. Ich finde erstmal, die haben das sehr souverän gemacht. Das muss ich denen auf jeden Fall hoch anrechnen, weil so zum Auftaktspiel einer ganz neuen Liga das erste Spiel pfeifen, ich glaube, da geht ihr vorher schon so ein bisschen die Pumpe wahrscheinlich. Was ich sehr, sehr missglückt fand, aber das war, ich hoffe, sie haben es mittlerweile irgendwie geändert. Ich weiß nicht, ob man es ändern kann. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da gab es zwei Situationen. Da war so eine halbe Tusch-Push-Situation und man konnte ums Verrecken nicht erkennen, ob der Ball in der Endzone war oder nicht. Und dann haben die sich das ja in der Wiederholung angeguckt. Und vielleicht war es wirklich ein doofer Zufall, dass es beide Male auf der einen Seite des Feld war und der Monitor zum Angucken stand komplett auf der anderen Seite. Und dann hattest du so eine Minute im Fernsehen einfach nur dieses Bild am Laufen, wie die Schiris von links einfach komplett nach rechts rübergelaufen sind und saß da so und dachte so, die sind doch jetzt fertig, die brauchen noch eine Pause danach, wenn die gleich angekommen sind.
Naja, wenn das System nicht gut ist, dann muss man halt erstmal eine Strafrunde laufen. Ne? Irgendeinen Fehler gibt es ja immer.
Ja, ich glaube, das sind so vielleicht so doch diese Kinderkrankheiten, von denen man ja häufiger mal spricht. Das ist ja wirklich noch viel Learning by Doing irgendwie und versuchen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Weil klar haben wir alle unsere Erfahrungen in der ELF gesammelt. Und Rheinfeier ja auch jahrelang genug, auch vorher in der NFL Europe und so weiter. Aber trotzdem ist das ja jetzt nochmal was ganz anderes. Ne? Es hat sich super viel verändert und man muss sich irgendwie erstmal zurechtfinden. Deswegen dahingehend muss ich sagen, in meinen Augen beide Ligen einen seriösen, vernünftigen Auftritt in den ersten Wochen. Die EFA in manchen Teilen doch ein bisschen überlegen vielleicht, zumindest bis jetzt.
Ja, würde ich so unterschreiben. Was ich noch zu den Schiedsrichtern sagen muss, ja, es gibt mit Sicherheit immer wieder kleine oder auch etwas größere Entscheidungen, die man schon ein bisschen auch anzweifeln kann. Ich bin da auch über übers First On Magazine mal mit Bekannten aus den USA und aus England, die sich sehr mit den beiden Ligen befassen, im Kontakt. Und wir tauschen uns wirklich täglich aus und diskutieren dann auch schon Calls, die Whiteheads dann am Ende des Tages machen. Und da gab es auch schon große Fragezeichen. Was zur Hölle wurde denn da gecallt? Aber in Summe muss man fairerweise dazu sagen, beide Ligen haben natürlich auch viel in die Schiedsrichter investiert, haben NFL-Camps gemacht mit Spezialisten aus der NFL, haben sich da zusammengesetzt, haben sich eingeschlossen und gesagt, wir müssen hier was tun, wir müssen das Referee-Wesen qualitativ hochwertig halten, vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne pushen. Ich glaube, grundsätzlich haben die keinen Rückschritt gemacht. Das kann man mal so festhalten. Also sind nicht schlechter geworden. Und die waren auch in der ELF nicht schlecht, um Gottes Willen. Eine witzige Geschichte war beim letzten Spiel von Rheinfire gegen Paris, als dann der Whitehead, ich glaube der Litchens meine ich heißt, der hatte dann irgendwann am Ende eines Spielzugs, hatte der irgendwas angesagt, irgendeine Entscheidung, ich sage mal First Down oder was ich ja angesagt hatte, hatte dann aber sein Mikro noch aufgelassen, das Stadion-Mikro, und dann hatte er noch irgendwie gesagt, ich glaube das ging auch Richtung Yasir Raji, der dann irgendwie so ein bisschen nicht taunting gemacht hat, aber er hat dann gesagt, no talking after the game, after the play. Mhm. Ja. Und dann war auch noch der nette Hinweis von Aiko, du hast das Mikro noch offen. Also es gibt immer so Situationen, aber du sagst es selber, es sind teilweise noch ein bisschen Kinderkrankheiten und ich glaube, das wird sich jetzt auch im Laufe der nächsten Wochen so ein bisschen automatisch ausschleusen.
Ja, also ich finde dafür, dass es ja innerhalb von 6 Monaten quasi alles aufgebaut wurde irgendwie, oder ja gut, ich sag mal so, also sie haben ja ein bisschen vorher schon angefangen und die Grundstruktur gab es ja, aber so richtig ging es ja vor weniger als einem Jahr los, dass man halt gesagt hat, okay, wir trennen uns von der ELF, wir treten aus, machen daraus jetzt eine Liga tatsächlich, geben dem diesen rechtlichen Rahmen auch außenrum, und so seit Ende letztes Jahr ist es ja dann so richtig in die heiße Phase gegangen, und ich finde, dafür haben sie es wirklich vernünftig gemacht. Also wir haben Football und die Leute finden es auch, glaube ich, einfach geil, endlich mal wieder im Sommer jetzt schön auch bei dem Wetter Football gucken zu können, in Duisburg oder sonst wo. Deswegen, ich bin auch schon sehr hyped fürs Wochenende.
Frag mich mal.
Ja, glaube ich. So, aber wir wollen ja nicht nur auf die Ligen an sich gucken, sondern auch mal auf die Teams, die darin spielen. Wir haben ja gerade eben ein bisschen drüber gesprochen. Einige Teams, die sich da echt was besser machen als andere. Gibt es Teams, die dich bis jetzt irgendwie überrascht haben?
Ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen gesagt, Richtung EFA, die Tirol Raiders, die für mich eine Überraschung in negativer Hinsicht sind. Mhm. Die Galaxy, in Anführungsstrichen, ohne das jetzt böse zu meinen, die überraschen mich nicht, aber ich finde es da immer amüsant, wenn die verlieren, weil es dann halt immer wieder lustige Posts von Yasir gibt. Ansonsten, wenn man sich die AFLE anschaut, am Ende des Tages gibt es gefühlt 4 Tiers, wenn man es so bezeichnen kann bei den Teams. Ich würde schon damit gehen zu sagen, für mich ist Wien erstmal unangefochten ist vielleicht das falsche Wort, ist aber auf jeden Fall einer der heißesten Titelkandidaten, bis jetzt überall recht souverän ausgesehen, gegen uns auch, wobei auch da kommen wir nachher noch drauf, da hat der Ruhrdart auch schon ein bisschen was zu gesagt mit der Anreise, kann man natürlich alles mal so mit reinnehmen. Ich glaube, zu Hause haben wir eine gute Chance gegen Wien auch zu gewinnen. Mhm. Aber für mich steht erstmal an 1, Wien ist für mich eigentlich so ein All-Star-Team, was da so auf dem Platz steht. Die haben jetzt, glaube ich, habe ich vorhin noch gelesen, hat sich ein Linebacker verletzt, der wohl die restliche Saison ausfällt. Das könnte natürlich auch schon wieder ein Blow für die sein, aber die sind so gut und so breit und so tief auf. Also das ist der große Vorteil gegenüber Rheinfire. In der Tiefe sind sie meiner Meinung nach besser aufgestellt, was den Kader angeht. Auf 2 würde ich in der AFLE definitiv Rheinfire sehen, aber auch eben angreifend auf die 1. Und da kommt aber knapp dahinter schon Wroclaw. Da wird es nochmal sehr, sehr spannend werden, ob die am Ende des Tages auch einen der beiden da oben ärgern können, wenn es dann irgendwann Richtung Playoffs geht. Mhm. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also da hat man sich auch, da steckt eine gute Kultur hinter. Ja, da steckt natürlich auch Geld beim Ownertum, die da das ganze Konstrukt recht gut aufgebaut haben. Aber am Ende des Tages, das ist schon eine durchaus gute Franchise. Und danach wird's halt langsam in dieser Liga eng, muss man fairerweise dazu sagen.
Ja.
Die ganzen neuen Teams, die Rams, die Warriors und die Lights beispielsweise und die Firenze Red Lions habe ich ja schon ganz vergessen. Da ist überall noch Luft nach oben. Warriors, ja. Da fehlen Imports. Bei den Rams wechseln sie aktuell gefühlt wie die Unterhosen täglich irgendwelche Spieler aus.
Bei Florenz war das nicht sogar der Head Coach, den sie da direkt wieder entlassen haben? War das der Head Coach oder war das, es war ein Coach? Boah, jetzt habe ich hier schon wieder so ganz gefährliches Halbwissen, aber es ist schon ein paar Wochen her. Die sind ja auch neu, ne? Oder zumindest auch neu in der Liga. Und wir hatten noch nicht angefangen oder die erste Woche lief und die haben direkt wieder einen der höheren Positionen bei sich entlassen. Das finde ich immer sehr spannend, sowas, weil es ist ja schon so ein kleiner Schock. Ne?
Ja, gut, ich sag mal, die meisten Teams vor allem von den neuen, sind ja auch relativ spät erst mit ihren Social Media Aktivitäten gestartet und haben gesagt, so, wir haben jetzt ein Trainingscamp. Da waren wir, glaube ich, gefühlt schon Ende April, Mai. Ja gut, wir fangen gefühlt morgen an zu spielen. Dann nochmal sich zusammenzusetzen und ein Trainingcamp zu machen, zeugt jetzt nicht zwingend von der besten Vorbereitung. Aber auch da natürlich entschuldigend nochmal, es fehlt einfach die lange Vorbereitungszeit, weil es teilweise noch einfach, London, bestes Beispiel, der Name wurde ja relativ spät announced, weil die Firma einfach nicht früher gegründet werden konnte. Das hat sich halt ein bisschen hingezogen. Ja, und dann wird es natürlich auch schwierig, dann die ganzen Social-Media-Aktivitäten zu starten, wenn du diesen Namen halt noch nicht nehmen kannst, noch nicht nutzen darfst, wie auch immer. Ja, es ist schwierig. Ich sehe bei den neuen Teams sehe ich keins, wo ich sagen würde, das ist jetzt für die erste Saison direkt ein ernstzunehmender Contender für die Playoffs, bin ich ganz ehrlich.
Nee, würde ich auch wieder so unterschreiben. Also auch die Aussage, dass Wien da auf jeden Fall ein Titelkandidat wäre, keine Frage. Also Wien ist zumindest in der AFLE das einzige ungeschlagene Team mit 4-0. Und in der EFA haben wir dann die Ravens und Nordic Storm, die jeweils auch 4 Siege einfahren konnten. Aber wir haben halt, wie gesagt, ja auch erst 4 Spiele hinter uns. Ne? Also gerade so am Anfang, klar, zeichnen sich manchmal Sachen ab, aber es kann sich ja auch beim Football immer noch alles ändern, sei es in der letzten Sekunde des Spiels oder halt in Richtung Ende der Saison, wenn es nicht zu eindeutig ist. Wenn wir jetzt mal auf Rheinfire gucken, wie würdest du denn da den Saisonstart bewerten? Weil ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich sag dir jetzt mal, was ich denke und dann sagst du mir mal, was du davon hältst, okay? Also weil ich finde nämlich, der Saisonstart ist durchwachsen, habe ich mir notiert als Wort. Und wenn ich so drüber nachdenke, was gut läuft und was nicht so gut läuft, also Kicker Sebastian van Santen ist wieder on fire as always, Harlan Kofi ist immer noch der Mann des Spiels, gefühlt jedes Spiel, so wie letzte Saison schon und rennt da ein Ding nach dem anderen, aber, und jetzt kommen wir zu meinem Punkt, was nicht so gut läuft, ist in meinen Augen die O-Line, da fehlt irgendwie, beziehungsweise generell die Offensive ist so ein bisschen, ich hatte das eine Spiel, saß ich da und wie gesagt, Haaland hatte dann immer wieder den Ball bekommen und hatte aber gar nicht die Möglichkeit, mal mehr als ein Yard nach vorne gefühlt zu kommen, weil er direkt von der Defense wieder weggetackelt wurde, umgetackelt wurde und da irgendwie, ja, so die Teamdynamik bei Rheinfire unter sich und so das Zusammenspiel nicht so richtig harmonisch war. Es war jetzt nicht schlecht, keine Frage, also ne, müssen wir nicht drüber reden, aber da hat so ein bisschen was zu den vollen 100% irgendwie gefehlt. Was ich auf der anderen Seite wirklich gut finde, ist unsere Defensive. Also die, finde ich, machen einen sehr guten Job größtenteils und schön zu sehen, wie auch neue Leute da eingebracht werden können, von allen, die ja jetzt noch dazugekommen sind. Das ist so mein erster Eindruck. Was sagst du?
Ja, dann können wir direkt zum nächsten Punkt gehen.
Es funktioniert echt gut heute hier. Check.
Ja, also Spaß beiseite. Grundsätzlich, du hast viele Punkte, das sprichst du mir gefühlt aus der Seele. Wir haben anscheinend schon seit 20 Jahren Kontakt, ohne uns zu kennen. Wenn man das Ganze mal so ein bisschen runterbricht, du hast viele Punkte angesprochen, die ich auch einfach unterschreibe. Das Thema mit Haaland, dazu eine kurze lustige Anekdote. Ich mache, da habe ich vorhin ganz kurz vergessen zu erwähnen, für das Heat Club Programm von Rheinfire, also im Prinzip diese Fansponsoren-Patenschaften, da gibt es immer am Montag nach dem Spiel, gibt es die Möglichkeit, an einem sogenannten Debriefing teilzunehmen, wo dann einer der Coaches dabei sind. Oftmals ist es der Head Coach und dann ein, zwei Spieler dabei sind und die berichten dann so ein bisschen zum Spiel und ich moderiere das Ganze. Seit jetzt knapp anderthalb Saisons. Und da habe ich nach dem ersten Spiel habe ich auch Haaland Kwofi, also über Haaland Kwofi gesprochen mit Mark Ridgely und habe da sinngemäß gesagt, there are three things in life that are certain. Death, taxes and Haaland doing Haaland things. Es ist einfach so, also es ist so abgefahren. Haaland ja. Mit Sicherheit eins der größten Receiving-Core-Talente in Europa, ja. Wenn nicht sogar der beste Receiver aus europäischer Sicht. Da prügelt er sich vielleicht auch immer so ein bisschen mit dem Geier und dem Meier und wie sie dann so alle heißen. Aber natürlich, also Haaland ist schon ein absolutes Tier, ist auch die Mentalität, die er so auf den Platz bringt. Und was ich eingangs gesagt hatte mit der Mentalität, was man an der Seitenlinie beim ersten Spiel gesehen hat, wie dann Kenji Bahar die Jungs dann auch mal so ein bisschen wieder mitnimmt. Also das habe ich so letzte Saison einfach die komplette Saison vermisst. Aber die O-Line. Da sind natürlich Leute zurückgekommen wie Yasir Raji. Du hast aber auf der anderen Seite so einen Abgang wie den Nick Wiens. Der leider auch noch natürlich dann zum Konkurrenten nach Wien gegangen ist. Schwierig. Die O-Line ist grundsätzlich erstmal solide aufgestellt, meiner Meinung nach. Aber da gab es in den ersten zwei Spielen und ich glaube sogar vor allem gegen Wien sehr, sehr viele Illegal Formation Penalties. Ich glaube, wenn die jetzt mal final, nenne ich es mal, klicken miteinander, ich glaube, dann wird sich auch einiges offensiv wieder verändern, auch im positiven Sinne. Erstes Spiel gegen London hatte man ja, glaube ich, insgesamt nur zwei Strafen. Beim letzten Spiel dann, also gegen Wien waren es ja deutlich mehr. Dann jetzt beim letzten Spiel gegen Paris wieder weniger. Wobei Paris natürlich auch etwas weniger Druck macht, als dann so eine Wiener Defense um Fernandes und wie sie dann alle heißen. Das ist natürlich schon ein Qualitätsmerkmal. Aber, gebe ich dir recht, die O-Line, da sehe ich auch Potenzial, dass die sich jetzt einfach besser findet. Ich glaube nicht zwingend, dass man sagen muss, man muss unbedingt ein oder zwei Spieler da austauschen. Das, so weit würde ich jetzt nicht zwingend gehen. Aber das Grundgerüst ist gut, es muss jetzt einfach die nächsten Wochen mehr ineinander wachsen, mehr miteinander klicken und dann funktioniert eben auch wieder mehr das Laufspiel. Dann haben wir noch mehr Bälle, die der Scott hat. Der Scott-Bruder, den haben wir ja bis jetzt auch noch nicht gesehen, der wird ja dann vielleicht auch irgendwann in den nächsten Wochen kommen. Ich glaube, wir haben genug Waffen in der Offensive, um da auch mit Wien problemlos mitzuhalten. Wir haben Wien ja auch vor gute Schwierigkeiten gestellt, vor allem Haaland mit langen Dingern. Ich glaube, der hatte fünf relativ lange Plays gegen Wien. Ich glaube, da sind wir grundsätzlich sehr, sehr gut aufgestellt. Die Kaderzusammenstellung, und da habe ich auch jetzt in dem letzten Heat Club Meeting auch nochmal drauf hingewiesen, ohne zu wissen, dass der Lurks jetzt da ja nicht mehr so ganz Teil der Franchise ist, aber das, was Lurks, Roar Dagdelen, Sven Breidenbach und wie die Kaderplaner da alle heißen, zusammengestellt haben, klickt vor allem auch menschlich. Und das sieht man auch beim Training. Wir sind zuletzt noch mal da gewesen, haben uns das Training angeguckt. In der letzten Saison wurde vielleicht auch einfach ein bisschen mehr sich gegenseitig mal auf dem Feld angemeckert. Gut, ich war jetzt nur in einem Training dieses Jahr da, aber das, was man so an Mentalität wahrnimmt, ist einfach mal wieder ein Schritt nach vorne im Vergleich zum letzten Jahr. Und ich glaube auch, dass man damit dann eben wieder um den Titel mitspielen kann. Ob man ihn gewinnt, hängt ein Stück weit auch davon ab, wer am Ende der Saison die wenigsten Körner gelassen hat, die wenigsten Verletzten hingenommen hat, weil das ist dann eben das Thema, was Wien und Fire höchstwahrscheinlich dann am Ende der Saison dann ja klären müssen.
Ich glaube, ich habe das mal, müsste ich mal nochmal anhören, aber vor ein paar Folgen, also ist schon wieder einige Monate her, als der Spielplan rauskam oder so, habe ich mit meinem Kollegen Jens Voss eine Folge gemacht und ich glaube, ich habe gecallt, dass Rheinfeier gegen Wien im Finale spielen wird und ich glaube, ich habe sogar einen Punktestand genannt, einfach so, weil ich war so, für den Fall, dass das so passiert, kann ich dann immerhin sagen, ich habe es ja vor einem halben Jahr gesagt. Nee, hör mal, aber es ist, als würdest du meine Gedanken lesen hier die ganze Zeit. Ein bisschen gruselig, aber auch sehr lustig, weil du Lurks erwähnt hast. Das ist nämlich das letzte Thema, was wir jetzt heute einmal noch besprechen wollen, bevor die Folge zu lang wird. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber es kommt ja nicht zur Ruhe. Also wir haben jetzt Football auf dem Feld, wir haben die Spiele, die laufen, zwei Ligen, die sich irgendwie machen und dann hast du trotzdem außenrum ständig Theater. Folgendes ist passiert, Rheinfeier hat sich jetzt kürzlich vom Defense Coordinator und auch vom General Manager getrennt und unter anderem hat sich der General Manager Christoph Lörks dann im Anschluss bei Football aktuell kritisch dazu geäußert. Rheinfeier hat sich da nicht weiter zugeäußert, hält da den Ball recht flach oder die Füße still, wie auch immer man das nennen möchte. Dass Personalentscheidungen getroffen werden müssen, das gibt's in jedem Unternehmen, keine Frage. Die Frage ist immer so ein bisschen, wie sowas halt gehandelt wird, weil wir sind halt Menschen, die sehr in der Öffentlichkeit stehen. Das ist ein Thema, was jetzt einfach wieder in der Öffentlichkeit breitgetreten wird. Und in meinen Augen tut es dem Sport halt gar nicht gut. Also wir hatten jetzt so viel Theater das letzte Jahr und die Leute und die Fans und alle waren einfach nur noch genervt davon, dass keiner wusste, was Sache ist. Es gab nur Chaos. Ein CEO der ELF, der die ganze Zeit nur Feuer mit reingeschubst hat. Nee, Öl ins Feuer, das war's. Irgendwie und noch ein bisschen nachgestachelt hat und so. Und jetzt sind wir so an den Punkt gekommen, dass so ein bisschen Ruhe reingekehrt ist und jetzt gibt es wieder hinter den Kulissen so ein Theater. Wie blickst du auf so eine Situation wie die jetzt gerade?
Da spreche ich jetzt mal aus reiner Fansicht, um das mal dahin zu lenken. Ich sehe das Ganze relativ nüchtern.
Okay.
Am Ende des Tages, ich glaube, der Lurks hat mit den vorhin genannten bereits einen sehr guten Kader auf die Beine gestellt. Die Frage ist am Ende des Tages, was hat dazu geführt? Geht uns in Anführungsstrichen Fans das etwas an? Ich sag mal nein. Wir haben natürlich, ich sag mal, auch in unserer Fantruppe viel über das Thema diskutiert, jetzt in den letzten ein, zwei Tagen, was da so passiert sein könnte. Aber auch da ist es am Ende des Tages eine reine Spekulation. Wir haben da keine Einblicke drauf und ich bin auch ganz ehrlich, ich muss da auch keine Einblicke haben. Der Wodat hat da jetzt, also sowohl Lurks als auch Wodat sind ja jetzt an die Medien gegangen, haben da ihre Statements rausgelassen. Rheinfeier lässt es unkommentiert. Kann ich am Ende des Tages auch nachvollziehen, denn ja. Wahrscheinlich wird es da irgendwo auf eine rechtliche Geschichte hinauslaufen und da jetzt irgendwas zu sagen, kann halt am Ende des Abends irgendwo auch ein bisschen kontraproduktiv sein. Deswegen muss man die Situation aktuell so nehmen, wie sie ist.
Absolut. Also jetzt irgendwie zu spekulieren, was passiert sein könnte, möchte ich auch auf gar keinen Fall, weil du wirst eh nicht drauf kommen, was es am Ende tatsächlich war. Und wie du schon meintest, so richtig geht es uns ja auch einfach nicht an, wenn jetzt bei uns zum Beispiel hier bei Radio Duisburg irgendwie intern Personalentscheidungen getroffen werden, dann wird ja auch keine Pressemitteilung veröffentlicht und das ganze Internet spricht darüber und in irgendwelchen Facebook-Foren wird wieder diskutiert, was passiert ist. Aber ich verstehe schon, auch aus Fanperspektive, dass man halt einfach neugierig ist. Also ich bin sowieso gefühlt der neugierigste Mensch auf diesem Planeten und kann da nur sehr schwer mit leben, wenn ich irgendwas wissen möchte und es aber nicht wissen kann. Deswegen verstehe ich, dass die Leute sich dafür interessieren. Aber ich, wie gesagt, so im Großen und Ganzen, glaube ich, sollten wir mal uns lieber mehr auf die Liga und den Sport fokussieren und darauf fokussieren, diesen Sport in Deutschland noch weiter nach vorne zu bringen und noch professioneller zu machen und noch mehr Leute dafür auch begeistern zu können, anstatt uns, weißt du, wir machen so einen Schritt nach vorne und so einen halben gefühlt wieder zurück wegen solcher Schlagzeilen. Weil das dann immer so, das schreckt die Leute ja auch ab. Also wenn jetzt im letzten Jahr, in den letzten 365 Tagen, jemand versucht hat, Fan dieser Sportart zu werden, ich glaube, die Person hat aufgegeben. Wenn jemand ganz neu dazugekommen ist, du bist doch bekloppt geworden, jetzt mal wirklich. Also ich weiß nur, mir haben dann immer alle noch geschrieben, auch mein Papa und so hat mir dann immer geschrieben, und da ist schon wieder das passiert und hier ist das und was ist denn das für ein Chaos und keiner blickt mehr durch und ist halt schade, einfach drum.
Gefühlt kann ich gar nicht so viel arbeiten gehen, um noch ausreichend Therapiestunden bei meiner Therapeutin buchen zu können, wenn ich mir das auf die Fahne schreiben würde. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Aber ich glaube, um da mal so einen kleinen positiven Schwenk draus zu machen, ich glaube, Coach Nini, also die Trainerin oder eine der Trainerinnen, die für die Pyromaniacs und die Flight Crew und die ganzen Artisten da zuständig ist, hat's, ich meine, heute Morgen irgendwo ganz gut formuliert. Freut euch drauf, am Wochenende spielen wir wieder. Die Hütte wird wieder etwas voller sein als die letzten Spiele. Ich hoffe, das wird dann auch wirklich so sein. Die Flight Crew ist da, die Pyromaniacs sind da. Wir geben alle wieder Vollgas und wir wollen alle ein tolles Football-Erlebnis haben. Und ich glaube, die Message sollten wir einfach alle mal mitnehmen, denn es wird, und das habe ich auch im letzten halben, dreiviertel Jahr sehr viel erlebt, es wird sehr viel in diversen Social-Media-Kanälen gemeckert, der Fan ist geneigt, der Fan ist verwöhnt von den, ich sage jetzt mal, fetten Jahren von Rheinfire, wo man einfach den Erfolg gewöhnt war, wo die Hütte immer voll war. Der Fan ist jetzt einfach so ein bisschen gesättigt und jetzt ist das Produkt vielleicht teilweise ein bisschen schlechter geworden in Einzelbereichen. Und da wird sofort richtig drauf eingeprügelt, dass man am Ende des Tages aber nicht alles sieht, was im Hintergrund läuft, wie die Leute trotzdem weiterhin Vollgas geben. Ich habe viele Einblicke auch so Richtung Regie und so bekommen und wie die Abläufe dahinter sind. Es ist absoluter Wahnsinn, was die Jungs und Mädels da jedes Wochenende leisten, damit man trotzdem ein richtig, richtig gutes Erlebnis am Game Day hat. Haben wir aktuell viele Foodtrucks oder ähnliche Themen? Nein, haben wir vielleicht nicht. Das ist ein bisschen weniger geworden. Aber das, was den Spieltag ausmacht und das, was das Spiel ausmacht, das ist immer noch da. Und das ist super. Und ich glaube, darauf muss man sich einfach berufen. Man darf sich aber nicht, und da ist auch der kleine Wink an die Ownerschaft von meiner Seite oder an das Management, man darf sich aber eben nicht drauf ausruhen. Man muss auch mal gucken, dass die einzelnen Fans, die da vielleicht auch unterstützen wollen, dass die mal mitgenommen werden.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort oder Wort zum, nee, Sonntag ist heute nicht, Wort zum Freitag. So, wir wollen ja auf jeden Fall den Blick nach vorne richten. Wie du gerade gesagt hast, weiter geht's dann für Rheinfire ja diesen Sonntag gegen Berlin Thunder. Ich hoffe auf jeden Fall auf ein sehr spannendes und vielleicht auch doch mal noch ausgeglicheneres Spiel. Also macht das Ganze ja doch ein bisschen netter anzugucken, wenn es halt nicht 35-0 im ersten Quarter steht oder so, sondern einfach ein bisschen mehr Spannung dahinter ist. Übrigens, das Ganze, für alle, die das auch noch nicht wissen, läuft ja unter dem Motto Salute to Service. Das bedeutet zum einen, dass ein bisschen mehr Bundeswehr vor Ort sein wird und auch über ihre Arbeit zum Beispiel informieren wird. Und zum anderen bedeutet das, dass wer im Polizei-, Rettungs- und Militärwesen arbeitet, der bekommt vergünstigte Tickets jetzt für das Spiel am Sonntag. Also wenn ihr noch keine habt und zufällig irgendwie Rettungssanitäter seid und ihr habt da Lust drauf, dann wäre das, glaube ich, mal was für euch. Ansonsten vielen lieben Dank dir, Marcel, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast. Wir sehen uns am Sonntag dann ja auch im Stadion wahrscheinlich, denke ich mal.
Aber 100%. Also, ich werde Sonntag noch ein paar Fans da durchs Stadion führen, zur Sideline und in den Backstage-Bereich.
Schön.
Das wird sehr interessant und sehr, sehr spannend, das auch mal wieder von der Seite zu sehen. Nochmal recht herzlichen Dank für die Einladung. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht.
Freut mich.
Und also ich weiß nicht, wo diese Connection auf einmal hergekommen ist. Seit 20 Jahren haben wir gefühlt die gleichen Gedanken. Ja, ich das Gefühl.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht für alle, die es interessiert, können wir es ja mal kurz erzählen. Also Marcel und ich kennen uns seit, was sind es jetzt, 2 Wochen, 3 Wochen?
Ja, seit dem ersten
Game Day. Seit dem ersten Game Day, als du da als Reporter unten unterwegs warst. Und ich habe Fotos von ihm gemacht, weil ich das so schön fand, wie er da die Interviews am Führen war und habe ihm die geschickt. Und dann haben wir ein bisschen geschrieben und haben festgestellt, dass wir beide Patriots-Fans sind und damit war die Freundschaft, glaube ich, beschlossen und dann war gut und seitdem, und jetzt bist du hier. Ja, sehr schön.
Fehlt nur noch die Blutsbrüderschaft und dann haben wir es abgeschlossen.
Das ist super gefährlich, oder nicht? Ist das nicht, wenn man das wirklich macht, da kann man von sterben oder so?
Ich habe keine Gedanken drüber gemacht.
Wir können am Sonntag ein Bierchen zusammen trinken. Das ist meine Blutsbrüderschaft und Schwesternschaft.
Hervorragend, da freue ich mich besonders drauf.
Super, dann vielen Dank dir.
Danke sehr.
Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Ankündigung. Und zwar könnt ihr euch schon mal auf eine ganz besondere Folge Podcast freuen. Wenn alles gut läuft, kommt demnächst nämlich die deutsche Footballspielerin Mona Stevens zu mir in den Podcast. Und wir produzieren dann nicht nur die Podcast-Folge, sondern werden das Ganze auch im Livestream auf Social Media begleiten. Sobald es ein konkretes Datum dafür gibt, sage ich euch natürlich Bescheid. Und wenn ihr, wie immer, Fragen, Anmerkungen oder Wünsche für einen nächsten Gast habt oder vielleicht auch schon mal Fragen an Mona habt, dann schreibt uns gerne entweder über die Radio Duisburg Social Media Kanäle oder an die Mailadresse podcast@radioduisburg.de. Wir hören uns. Bis dahin. Macht's gut. Fire!
Das war Touchdown Duisburg, der Rheinfire Podcast von Radio Duisburg mit Julia Wegner.